Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Vor vielen Jahren fuhr einer unserer Prediger damals von Westdeutschland nach Ostdeutschland. Und an der Grenze wurde er angehalten und befragt, wer und was er denn sei. Und als er dann antwortete, er sei ein ordinierter Geistlicher, ein Prediger, da haben die Grenzbeamten ihn so mehr oder weniger spöttisch aufgefordert, ein wenig zu predigen. Und als er natürlich den Spott erkannte, hat er in keiner Weise dies getan, worauf dann die Entgegnung kam, ja, Sie sind aber ein komischer Heiliger. Hat man diesen Ausdruck vielleicht auch schon einmal auf Sie angewandt? Vielleicht Ihre Freunde, Ihre Bekannten, Ihre Berufskollegen, vielleicht sogar Ihre Eltern, Ihre Kinder, Ihre Geschwister? Hat man Sie einen komischen Heiligen genannt? Was ist eigentlich ein Heiliger, wenn wir uns die Bibel anschauen? Sind Heilige solche, die gestorben sind, die heute im Himmel sind, zu denen man betet, wie einige es tun, damit sie für uns bei Gott eintreten? Ist das, was die Bibel uns sagt, wenn es um den Begriff des Heiligen geht? Oder leben Heilige heute auf Erden? Sind Sie, wenn Sie mir zuhören, ein Heiliger? Oder vielleicht zumindest ein potenzieller Heiliger? Wir werden uns diese Frage einmal näher betrachten und wir werden dann aber auch sehen, was für Verantwortungen und für Versprechungen mit diesem Begriff in Verbindung stehen. Zunächst einmal schauen wir uns eine Stelle in Epheser Kapitel 1 und Vers 1 an. Epheser Kapitel 1 und Vers 1, da schreibt nämlich Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Also hier werden Menschen angesprochen, die offensichtlich lebten, als Paulus diesen Brief schrieb. Es waren die Heiligen in Ephesus. Und sie werden definiert als die Gläubigen in Christus Jesus. Es geht hier um Menschen, die auf Erden leben, die aber heilig genannt werden, weil sie von Christus zu einem Heiligen, zu einem besonderen Zweck ausgesondert worden sind. Das Wort Heiligen bedeutet zu einem heiligen Zweck, zu einem göttlichen Zweck aussondern. Schauen wir uns Psalm 16 an und Vers 3. Psalm 16 und Vers 3. Da wird ganz deutlich gesagt, wer laut Bibel Heilige sind. Da heißt es in Psalm 16 und Vers 3, an den Heiligen, die auf Erden sind. Also nicht im Himmel, keine verstorbenen Christen. Nein, es geht um Christen, die hier auf Erden sind. Und wir werden auch sehen, warum sie Heilige genannt werden. Schauen wir uns Apostelgeschichte Kapitel 9 an. Apostelgeschichte 9 und lesen wir Vers 13. Apostelgeschichte 9 und Vers 13. Hananias aber antwortete, es ging jetzt darum, dass der Saulus bekehrt wurde und dass Christus dem Hananias sagte, er solle jetzt zu diesem Saulus gehen, um ihn zu taufen. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Denn er war ja jemand, der die Heiligen, die Christen, verfolgte, sie ins Gefängnis brachte, sie gefangen nahm. Lesen wir auch Vers 41 im gleichen Kapitel. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Das war hier die Auferweckung der Tabitha durch Petrus. Auch hier wiederum werden die Geschwister ganz klar Heilige genannt, die Geschwister, die damals lebten. In Römer Kapitel 1 und Vers 7. Römer Kapitel 1 und Vers 7. Hier wendet sich Paulus an die Römer und schreibt, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schauen Sie, hier wird eine sehr interessante Ergänzung gebracht. Es geht um berufene Heilige. Auf die Berufung werden wir noch zu sprechen kommen. Schauen wir uns nun Römer Kapitel 15 an und Vers 26. Römer 15 und Vers 26. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Die waren jetzt bedürftig, die hatten eine Hungersnot. Und andere Geschwister haben jetzt zusammen gesammelt, Früchte gesammelt, um die den Heiligen, den Geschwistern in Jerusalem zu bringen. Und auch in Kapitel 16, Römer 16 und Vers 15. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Also auch hier wiederum ganz klar geht es um Christen, um wahre Christen, die werden Heilige genannt in der Bibel. So, die Frage ist, sind sie ein Heiliger? Schauen Sie, der Johannes der Täufer, wie wir wissen, hatte er den Heiligen Geist von Mutterleibe an. Und er ist ja 6 Monate vor Christus geboren. Schauen Sie, wie der bezeichnet wurde in Markus Kapitel 6 und Vers 20. Markus Kapitel 6 und Vers 20. Denn Herodes fürchtete Johannes, Johannes den Täufer, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Und das gibt es heute auch häufig, dass Menschen uns gerne zuhören, aber dann sehr unruhig werden, weil sie erkennen, dass ihr Lebensweg in keinster Weise dem entspricht, was Gott von uns erwartet. Man hört sich das gerne an, aber man ist eigentlich nicht bereit, sich zu ändern. Aber hier wird der Johannes, der Täufer, als ein gerechter und heiliger Mann beschrieben. Und wenn Sie ein wahrer Christ sind, dann gehören Sie einem heiligen Volk an. Dann sind Sie Mitglied der heiligen Gemeinschaft sozusagen. 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 9. 1. Petrus 2. Und in Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Schauen Sie, wir hatten bereits von Berufung gesprochen, jetzt wird Auserwählung noch hinzugesetzt. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Aber hier wird auch eine Verantwortung, eine Verpflichtung mit hinzugesetzt, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Schauen Sie, Berufung wird auch wieder erwähnt. Von der Finsternis zu seinem wundervollen Licht, die ihr nicht einst ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wenn wir Christen sind, dann gehören wir dem heiligen Volk an. Und wir sollen dann die Wohltaten Gottes verkündigen, nicht unbedingt mit Worten, vielfach durch unsere Taten, durch unsere Lebensweise, sodass die Menschen in uns die guten Werke sehen, die Gott durch uns und in uns tut, damit sie dann Gott, den Vater, dafür preisen. Nun, das war immer schon Gottes Absicht, aber zunächst einmal lesen wir im gleichen Kapitel Vers 5, 1. Petrus 2 und Vers 5, da wird nämlich auch noch etwas gesagt. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Auch hier sind wiederum Begriffe gebraucht, die uns zeigen, dass wir Teil sind dieses heiligen Hauses, dieses heiligen Tempels. Und wie ich sagte, Gott hatte immer schon die Absicht gehabt, dass sein Volk ein heiliges Volk sein sollte. Sogar das alte Israel war ausgesondert worden von Gott zu einem physischen Zweck, um als ein physisches Volk zu zeigen, wie man gesegnet sein kann, auch physisch, wenn man Gottes Weg geht. Nun, Israel hat kläglich versagt, wie wir wissen, aber schauen wir uns 2. Mose 19 an und Vers 6, was Gott damals schon den Israeliten gesagt hat und was natürlich für uns heute in geistlicher Hinsicht noch sogar weitaus mehr gilt. 2. Mose 19 Und lesen wir Vers 6. 2. Mose 19, Vers 6, wo es heißt, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das sind die Worte, die du, Mose, den Israeliten sagen sollst. Die sollten ein Beispiel sein für die anderen Völker, aber sie waren in keinster Weise ein positives Beispiel. Wir sollen heute ein gutes geistliches Beispiel sein für andere Menschen. Sind wir das? Sind wir ein Heiliger in diesem Sinne? Sind wir heilig? Im Millennium, im großen weißen Throngericht, in der Zukunft, wird Israel dieser Aufgabe gerecht werden. Denn sie werden zu geistlichen Israeliten werden. Jesaja Kapitel 62 und insoweit dann zu einem heiligen Volk. Jesaja 62 und lesen wir Vers 12. Jesaja 62 und in Vers 12. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen Gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Das bezieht sich jetzt auf Jerusalem, wo Christus herrschen wird, im gelobten Land, wenn er zurückkommt. Aber schauen Sie, das ist das Potenzial. Wir sollen heute bereits schon zu einem heiligen Volk gehören. Wir sollen heute bereits schon Erlöste des Herrn sein. Wir sind als wahre Christen Mitbürger der Heiligen. Wir sind Teil eines heiligen Tempels. Heute schon. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2 und Vers 19. Fragen wir uns, werden wir dieser Verantwortung gerecht? Leben wir immer so, dass man in uns Heilige erkennen kann? Epheser Kapitel 2 und Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und wir werden gleich sehen, was der Heilige Geist mit unserer Heiligkeit zu tun hat. Wir sind, wie hier die Stelle in Epheser sagt, der heilige Tempel Gottes. Und das wird auch in 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 17 bestätigt. 1. Korinther Kapitel 3 und in Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denken wir daran, diejenigen, die uns heute verfolgen, die uns heute verachten, die uns heute verspotten, die uns heute verderben wollen, die werden hier gewarnt. Denen wird gesagt, wenn ihr das nicht aufhört, so wird Gott euch verderben. Ich würde nur hoffen, dass einige, die immer wieder andere verfolgen, immer wieder verspotten, immer wieder schlimme Dinge sagen und tun, denen das Leben schwer machen, dass die auch einmal solche Stellen hören würden, dass die auch einmal zur Besinnung kommen würden. Und aufhören würden, auf solch verächtliche, verderbliche, schreckliche Weise andere Menschen zu misshandeln, ob physisch oder geistlich. Lesen wir es noch einmal. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das sind wir. Wir sind heute Heilige, wenn wir wahre Christen sind. Wir sind heute Teil des heiligen Tempels, dieses heiligen Baus, den Gott gebildet hat, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Deswegen gibt es auch kein individuelles Christentum. Entweder wir sind Heiliger, sind wir Teil des heiligen Tempels, oder wir sind es nicht. Nun, wir verstehen, dass niemand so heilig ist wie Gott. In 1. Samuel Kapitel 2 und Vers 2 wird das deutlich. Wenn wir Heilige genannt werden, bedeutet das nicht, dass wir die Heiligkeit haben, in vollstem Umfange, die Gott hat, das natürlich nicht. Aber es ist wichtig, etwas hier auch zu begreifen. Aber zunächst einmal 1. Samuel Kapitel 2 und Vers 2. Da heißt es, es ist niemand heilig wie der Herr. Es ist niemand heilig wie der Herr. 1. Samuel 2, 2. Außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Natürlich nicht. Und wie wir wissen, Gott ist eine Familie und Gott, der Vater, steht über allem in der Gottfamilie unter ihm Jesus Christus. Unter ihm gezeugte Christen, Heilige, die aber dann im Zeitpunkt der Wiederkehr Christi wieder geboren werden, hineingeboren werden in die Gottfamilie, Gottwesen sein werden, wie Gott der Vater, wie Jesus Christus Gottwesen sind. Nein, niemand ist so heilig wie der Herr, doch wir sollen heilig werden, denn Gott ist heilig. Und wir sind ja seine gezeugten Kinder, wenn wir wahre Christen sind. Auch das wiederum war die Absicht Gottes von vornherein. 3. Mose 11 und Vers 44. 3. Mose 11 und Vers 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet. Denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Getier, das auf der Erde kriecht. Schauen Sie, selbst solche Sachen wie unreines Fleisch essen entheiligt uns vor Gott. Und Gott sagt, ihr sollt euch heiligen, indem dass ihr eben kein unreines Fleisch esst. Denn ich bin heilig, sagt er. Und ihr sollt euch nicht unrein machen, entheiligen durch diese Dinge. Auch in 3. Mose 19 und in Vers 2. 3. Mose 19 und Vers 2. Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und dann wird eine interessante Beschreibung gegeben von dieser Heiligung. Vers 3, ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Festtage, meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Warum der Zusammenhang? Nun, es geht darum, es geht hier um bekehrte Eltern. Bekehrte Eltern, die ihre Kinder dazu anleiten, die heiligen Festtage zu halten, wie sie sie halten. Es geht nicht darum, dass man jetzt Vater und Mutter ehren soll. Sagen wir mal, man ist jetzt erwachsen. Und die sagen einem, ja, also diese Feiertage braucht ihr nicht mehr zu halten. Und wir sagen dann, okay, weil ich euch ehre, weil ich euch respektiere, dann halte ich die Feiertage nicht mehr. Schauen Sie, darum geht es keineswegs. Der Zusammenhang ist, man heiligt Gott dadurch, dass man seine Feiertage hält, seine heiligen Tage hält und insoweit auch die Eltern respektiert, die einen dies gelehrt haben und nach wie vor tun. Das ist der Zusammenhang. Aber wir müssen schon dieser Verantwortung gerecht werden. Und wie ich sagte, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist immer der Fall. Und es geht um Menschen, die volljährig sind, die nicht unter der Knute ihrer Eltern sind, die nach wie vor bestimmen können, dass Kinder gewisse Dinge nicht tun. Das gibt es leider. In Gottes Augen keineswegs etwas, das er sehr gnädig ansieht. Hebräer Kapitel 2 und Vers 11. Hebräer Kapitel 2 und Vers 11. Und da lesen wir auch wiederum die Tatsache, dass wir heilig werden sollen, denn Gott ist heilig und Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Hebräer 2 und Vers 11. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, Jesus Christus, sie Brüder zu nennen. Weil sie alle von einem kommen. Die NIV, die New International Version, übersetzt hier, weil sie alle zu einer Familie gehören. Wir sind Teil der Gottfamilie. Heute bereits schon als gezeugte Mitglieder, wenn wir den Geist Gottes in uns haben. Dann, wenn Christus zurückkommt, als wiedergeborene Mitglieder. Auch in Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6 und Vers 22. Römer Kapitel 6 und Vers 22. Nun aber, die ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, wir sind von der Sünde frei. Schauen Sie, wir sind nicht vom Gesetz frei. Wir sind Gottes Knechte geworden, die Gott gehorsam schulden. Aber wir sind von der Sünde frei geworden, hoffentlich. Sündige nicht mehr so in der Weise, wie wir gesündigt haben, bevor wir bekehrt wurden. Und wenn wir nach wie vor in diese Sünden hineinschlittern, dann ist Christus da, uns zu vergeben, wenn wir bereuen, wenn wir sein Opfer annehmen. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Schauen Sie, das ist ein Prozess, wie wir zeigen werden. Ein Prozess, der dahin führt, dass man die Heiligkeit erlangt, die Gott hat. Die haben wir zurzeit noch nicht. Keiner hat sie. Aber wir werden dahin kommen. Noch einmal. Da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Dieser Prozess führt zur Erlangung des ewigen Lebens, wenn wir als Heilige mehr und mehr heilig werden. Und schauen Sie, es ist Gott, der unsere Heiligung will. Er will, dass wir heilig werden. Er will, dass wir uns heiligen. Dass wir uns absondern von den Begierden dieser Welt, zum Beispiel. 1. Thessaloniker, Kapitel 4. 1. Thessaloniker, Kapitel 4, angefangen Vers 3. Denn ihr wisst, oder das ist der Wille Gottes, Vers 3, 1. Thessaloniker 4, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und jetzt wird ein wenig definiert und beschrieben, was das bedeutet, dass ihr meidet die Unzucht. Was ist Unzucht? Unzucht ist sexueller Verkehr unter Menschen, die nicht verheiratet sind. Wenn sie verheiratet sind und dann sexuellen Verkehr betreiben außerhalb der Ehe, dann nennt man das Ehebruch. Unzucht ist, wenn man nicht verheiratet ist, aber gleichwohl sexuellen Verkehr betreibt. Aber es geht darum, wenn wir heilig sein wollen, dann müssen wir das meiden. Dass ihr meidet die Unzucht, Vers 4, und an jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit. Schauen Sie, nicht durch Unzucht und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und dann in Vers 7. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Berufen, schauen Sie auch hier wiederum. Gott hat uns berufen zur Heiligung. Wenn wir Heilige sind, sind wir berufene Heilige, von Gott berufen. Es geht darum, dass wir nicht uns selbst berufen können. Und wie wir in der Predigt über Pfingsten sehen werden, denn wir haben ja das Pfingstwochenende vor uns, bei uns, mit uns. Da werden wir auch zeigen, in der Predigt, dass Sie niemanden berufen können, wenn Gott ihn nicht beruft. Sie können niemanden bekehren, wenn Gott ihn nicht bekehrt. Und das ist, was Pfingsten ausmacht. Darauf werden wir zu sprechen kommen in der nächsten Predigt. Aber schauen Sie, es ist Gott. Es ist Gott, der uns heilig macht. Es ist Gott, der uns heiligt. Wir alleine von uns aus können es nicht. Man kann es auch gar nicht erst versuchen. Es ist Gott, der uns heilig machen muss. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und Vers 23. 1. Thessaloniker 5 und Vers 23. Da heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Er heilige euch durch und durch. Und er bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, in anderen Worten den gesamten Menschen, untadelig. Für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Schauen Sie, Gott muss es tun. Aber wie wir sehen werden, wir müssen willige Werkzeuge sein in diesem Prozess. In Hesekiel Kapitel 37 wird das auch deutlich. Hesekiel 37, angefangen Vers 27. Hesekiel 37, und ich lese die Verse 27 und 28. Ich will unter ihnen wohnen, sagt Gott. Nun, Gott sollte heute bereits schon unter uns wohnen, wenn wir Teil des heiligen Tempels Gottes sind. Er sollte bereits schon in uns wohnen. Christus sagt, wenn wir die Gebote halten, wird uns der Vater lieben, Christus wird uns lieben und sie beide werden in uns wohnen, werden bei uns Wohnung machen. Und hier heißt es, ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Vers 28, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht. Das ist wiederum Gott, der uns heilig machen muss, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Gott muss sie heilig machen, wenn sie ein Heiliger sein wollen. Gott muss nach wie vor diesen Prozess durchführen, wenn sie ein Heiliger bleiben wollen. Nun, wie heiligt uns Gott? Wie macht Gott uns heilig? Was ist der Prozess? Was sind die Ingredienzen, sagen wir mal, die Bestandteile, die notwendig sind, um diese Heiligung zu erlangen? Zunächst einmal sehr wichtig. Gott salbt uns mit seinem heiligen Öl. Ich werde gleich erklären, was das bedeutet. Aber zunächst einmal Psalm 89. Psalm 89 und Vers 21. hier ganz buchstäblich auf David angewandt, Psalm 89 und Vers 21, wo wir lesen: Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Nun, David wurde dadurch zum König gesalbt. Er erhielt den Heiligen Geist, als er mit dem heiligen Öl gesalbt wurde von Samuel. Und das ist genau, worauf es hier ankommt. Es ist nämlich Gottes Geist, der uns heiligt. Gott heiligt uns durch seinen Geist. Öl, symbolisch hier, für den Heiligen Geist. Und das lesen wir in Römer Kapitel 1 zum Beispiel. Römer Kapitel 1 und Vers 4. Nun noch einmal klar und deutlich gesagt, der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgeht. Es ist durch den Heiligen Geist, dass der Vater und der Sohn in uns leben können. In Römer 1 und Vers 4, da lesen wir: Nach dem Geist, der heiligt, ist Christus eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Es ist der Geist, der heilig macht. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 16. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 16. Da heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nun, lesen wir noch einmal Vers 17, das hatten wir eben bereits gelesen, aber jetzt lesen wir den Zusammenhang. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Warum ist der Tempel Gottes heilig? Weil, Vers 16, der Geist Gottes in euch wohnt. Deswegen ist der Tempel Gottes heilig. Deswegen sind sie ein Bestandteil dieses heiligen Tempels, weil Gottes Geist in ihnen wohnt. Römer Kapitel 15, die Verse 15 und 16. Römer 15 und Vers 15. Das Pfingstfest erinnert uns natürlich an die Gabe des Heiligen Geistes, der damals der neutestamentlichen Kirche gegeben wurde zu Pfingsten. In Römer 15 und Vers 15. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der uns heilig, der uns heilig macht. Durch ihn sind wir ausgesondert von dieser Welt, zu einem heiligen Zweck ausgesondert, in der Lage, diesen heiligen Zweck zu erfüllen. Bevor man den Heiligen Geist erlangen kann, muss man auf richtige Art und Weise getauft sein, als Erwachsener, durch einen ordinierten Prediger Gottes, der einem auch die Hände auflegen muss und Gott den Vater bitten muss, uns den Heiligen Geist zu geben. Und so wird diese Heiligung auch beschrieben im Zusammenhang mit der Taufe. In 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 11. In 1. Korinther 6 und in Vers 11, er spricht hier in Vers 10 von Dieben, von Geizigen, von Trunkenbolden, von Lästerern, von Räubern. In Vers 9 spricht er von Unzüchtigen und Götzendienern und Ehebrechern und Lustknaben und Knabenschändern. Und er sagt, alle die werden das Reich Gottes nicht ererben. Vers 11, und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid rein gewaschen durch die Taufe. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Schauen Sie, der Geist Gottes, der einem bei der Taufe, der richtigen Taufe gegeben wird, wenn man reingewaschen wird von den früheren Sünden, der heiligt uns. Der macht uns mehr und mehr gerecht, weil er uns die Kraft gibt, mehr und mehr in Gerechtigkeit zu leben. Die Taufe wird auch angesprochen in Titus Kapitel 3. Titus Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Titus Kapitel 3 und die Verse 4 bis 6. Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt oder besser der Wiederzeugung und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Schauen Sie, auch hier wiederum geht es darum, dass durch das Bad der Wiederzeugung, durch die Taufe, man den Heiligen Geist erhält, der uns dann die Möglichkeit gibt, die Fähigkeit gibt, die Kraft gibt, in Gerechtigkeit zu leben. Nun, bevor man sich taufen lassen kann, bevor man durch den Heiligen Geist geheiligt werden kann, der dann in uns lebt, müssen wir natürlich zunächst einmal das Wort Gottes verstehen, müssen wir die Wahrheit verstehen, müssen wir an die Wahrheit glauben, müssen wir die Wahrheit erkennen, akzeptieren. Und so werden wir eben geheiligt durch das Wort Gottes. Ein notwendiger Schritt hin zur Heiligung. In 1. Timotheus Kapitel 4 lesen wir die Verse 4 und 5. 1. Timotheus 4, die Verse 4 und 5. Nun, diese Stelle wird auch wiederum sehr häufig missverstanden und es wird gesagt, ja, das bedeutet nun, dass wir alles essen können, was uns so vorgesetzt wird, Schlangen und Schnecken und Frösche und Skorpione und was weiß ich nicht alles, Hummer, Garnelen, alle diese unreinen Tiere, aber darum geht es keineswegs. Es geht hier um Speisen, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung genossen werden können. Speisen, diese Dinge, die ich gerade aufgezählt hatte, die waren niemals Speisen. Aber es geht hier um Speisen. Es geht zum Beispiel um reines Fleisch auch. Und er sagt hier, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Von denen in Vers 3, die die Wahrheit kennen, die Wahrheit auch um die Gesetze von reinem und unreinem Fleisch. Vers 5, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Also Heiligung erfolgt durch das Wort Gottes. Wir, wenn wir das auf uns beziehen wollen, werden geheiligt durch das Wort Gottes, weil wir es akzeptieren, weil wir es in unserem Leben anwenden. Und so sind wir berufen worden, ich sprach ja eben bereits schon von der Berufung, durch einen heiligen Ruf. Und dieser heilige Ruf beinhaltet die Erkenntnis, was eigentlich die Wahrheit ist, was eigentlich das Wort Gottes ist. In 2. Timotheus Kapitel 1 und in Vers 9. 2. Timotheus 1 und Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen. Mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Das werden wir in der Pfingstpredigt näher besprechen. Es geht mir hier darum, dass wir berufen werden müssen von Gott. Mit einem heiligen Ruf. Von uns alleine aus können wir die Bibel nicht verstehen. Können wir das Wort Gottes nicht verstehen. Viele meinen, sie könnten es verstehen. Ich hatte ja kürzlich eine Predigt gegeben über eine flache Erde. Sie würden nicht glauben, was ich dafür Zuschriften erhalten habe, wie viele an diesen Unsinn der flachen Erde glauben. Sie können die Wahrheit nicht verstehen. Die Bibel lehrt es nämlich keineswegs. Aber sie sind nicht berufen, scheinbar. Verstehen die Wahrheit nicht. Und wenn sie berufen sind, dann wird es höchste Zeit, dass sie die Wahrheit erkennen und diesen Unfug ablegen. Wir werden durch das Wort der Wahrheit geheiligt. Gottes Wort heiligt uns, wie ich eben schon sagte. Aber der Ruf, die Berufung, muss Teil dieser Heiligung sein, zunächst einmal, damit sie überhaupt das Wort Gottes verstehen können. Lesen wir Johannes Kapitel 17 und Vers 17. Johannes 17 und Vers 17. Da lesen wir, dass Christus Gott den Vater bittet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir Gottes Wort in unserem Leben annehmen, wenn wir danach leben, dann sind wir in der Wahrheit geheiligt. Dann sind wir Heilige. Nun, Gottes Wort beinhaltet die Tatsache, dass Jesus Christus kam, um für uns zu sterben. Es beinhaltet die Tatsache, dass wir gesündigt haben, dass Sünde die Übertretung des geistlichen Gesetzes ist, das definiert wird durch die 10 Gebote, durch die Rechtsvorschriften, durch die Satzungen, die die 10 Gebote näher beschreiben. Es beinhaltet die Tatsache, dass man zunächst einmal, bevor man sich taufen lässt, bereut, dass man gesündigt hat. Und natürlich, dass man das Opfer Jesu Christi annimmt, versteht, dass er für uns gestorben ist, damit wir leben können, damit Vergebung der Sünde uns gegeben werden kann. Und man muss an das Evangelium vom Reich Gottes glauben. Die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes, dass Gott eine Familie ist, in die wir hineingeboren werden können, dass Gott auf dieser Erde herrschen wird, auf dieser Erde, dass das Reich Gottes hier auf Erden errichtet wird. Auch das ist etwas, was viele nicht begreifen. Sie werden herrschen auf Erden, lesen wir im Buch der Offenbarung. Wir müssen begreifen, dass Christus kam, um für uns zu sterben. Und durch sein Opfer sind wir ein für alle Mal geheiligt. Dieses Opfer ist ausreichend, aber auch notwendig. Keine weiteren Opfer sind notwendig. Tieropfer sind nicht mehr notwendig. Hebräer Kapitel 10 und Vers 10. Hebräer Kapitel 10 und Vers 10. Da wird uns Folgendes klar und deutlich gesagt. Hebräer 10 und Vers 10. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und auch in Kapitel 13 und in Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Also Christus hat uns geheiligt durch seinen Opfertod. Wenn wir diesen Opfertod annehmen, auf uns beziehen, dadurch Vergebung der Sünde erlangen, weil wir sie bereut haben. Und Christus ist nicht nur gestorben, er ist auch auferweckt worden. Er lebt heute. Er ist heute im dritten Himmel. Und er vertritt uns heute bei Gott, dem Vater. Wenn wir zu Gott, dem Vater, beten, dann ist er da, um uns zu helfen, für uns einzutreten. Aber wen genau vertritt er? Wen genau? Was sagt die Bibel? Römer Kapitel 8 und Vers 27. Römer Kapitel 8 und Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen. Und zwar so, wie es Gott gefällt. Christus vertritt die Heiligen. Er vertritt uns, die Heiligen, weil Gottes Heiliger Geist in uns ist. Weil wir ausgesondert sind. Weil wir einen heiligen Zweck erfüllen in diesem Leben. Das bedeutet, dass wir unseren Teil tun müssen. Wir hatten gesehen, Gott heiligt uns, Gott macht uns heilig. Aber nur dann, wenn wir willens sind, diese Heiligung anzunehmen, der Heiligung gemäß zu leben. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 12 und Vers 14 an. Es ist nicht automatisch, wie einige meinen, einmal gerettet, immer gerettet. Nein, man kann das Heil verlieren. Man kann seine Heiligung, seine Heiligkeit verlieren. Man kann aufhören, ein Heiliger zu sein. Da müssen wir sehr aufpassen. Hebräer Kapitel 12 und in Vers 14. Hebräer 12 und Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Also jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Schauen Sie, sehen wird in dem Sinne, dass wir ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes sagt uns, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn in geistlicher Gestalt sehen können. Das menschliche Auge kann das natürlich nicht, es sei denn, Gott manifestiert sich in physischer Weise, sagen wir einmal. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Aber wir müssen der Heiligung nachjagen, denn ohne sie werden wir ihn nicht sehen. Wie er ist, wird nicht im Reich Gottes sein, wenn er zurückkommt. Wir müssen der Heiligung nachjagen und wir sollen die Heiligung vollenden. Wie ich sagte, die Heiligung ist ein Prozess. Die fängt, wenn man so will, bereits schon an, wenn man beginnt, die Wahrheit zu erkennen, weil uns dann die Wahrheit absondert von der Unwahrheit. Es geht dann hin bis zur Taufe, wenn man den Heiligen Geist erlangt. Aber dann muss der Prozess weiter vollendet werden. Und so lesen wir dies in 2. Korinther Kapitel 7 und Vers 1. 2. Korinther 7 und in Vers 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Heiligung vollenden bedeutet auch, sich zu reinigen von der Befleckung des Fleisches und des Geistes. Also nicht nur das, was man tut, sondern auch das, was man so in sich hineinlässt. Diese falschen Ideen, die so auch gerade auf dem Internet herum kursieren. Davon soll man sich reinigen. Denn das würde einer Heiligung in keinster Weise helfen. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 22 und Vers 11 die Aufforderung, die zu Ende des Buches der Offenbarung uns gegeben wird. Das ist eine Aufforderung, aber auch gleichzeitig eine Warnung. Offenbarung 22 und Vers 11, wo es heißt, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Nicht, dass man jetzt, wenn man heilig ist, anfängt, Böses zu tun, wenn man heilig ist, anfängt jetzt unrein zu sein, sondern das Gegenteil. Man soll weiterhin in der Heiligung fortschreiten, die Heiligung vollenden. Und so werden wir aufgefordert, uns sehr darauf zu konzentrieren, in 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 34, dass wir nicht anfangen, die Heiligung, die wir erlangt haben, zu missachten. 1. Korinther 7 und lesen wir in Vers 34. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien, am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Nun, das ist eine Tendenz. Es geht jetzt nicht darum, dass das so sein muss. Die verheiratete Frau, die hat natürlich jetzt diese Tendenz, dass sie auch sich um das kümmert, was dem Mann gefällt. Aber man muss hier sehr aufpassen. Denn hauptsächlich geht es darum, eine Frau, ob verheiratet oder nicht, soll sich um die Sache des Herrn kümmern, dass sie heilig sei, am Leib und auch am Geist. Schauen Sie, man soll sich darum sorgen, dass man heilig ist, am Leib und am Geist. Und wenn es in einer Ehe dazu kommt, dass der Mann etwas verlangt von der Frau, was nicht dem entspricht, was Gott von uns erwartet, dann darf man als Frau dem Mann nicht folgen. Denn dann würde sie sich in der Tat mehr um das sorgen, was der Mann will, als das, was Gott von uns erwartet. Und so sollen wir uns, wie es heißt, auch im Geist heiligen. Man kann es anders ausdrücken und sagen, in unseren Herzen sollen wir uns heiligen. Das, was man so denkt, das, was man so fühlt, das, was man so sich vornimmt. Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4 und Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Haben wir uns von Gott entfernt? Haben wir aufgehört, regelmäßig zu Gott zu beten? Haben wir aufgehört, regelmäßig die Bibel zu studieren? Haben wir aufgehört, uns regelmäßig um die Dinge zu sorgen, die Gott wohlgefällig sind? Haben wir uns von Gott entfernt? Dann ist es höchste Zeit, dass wir uns wieder Gott nahen. Denn wenn wir das tun, dann wird sich Gott uns nahen. Wenn wir es nicht tun, dann wird sich auch Gott von uns ferner halten. Und so sagt er hier, reiniget die Hände, ihr Sünder, und heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Mit anderen Worten, man ist nicht so zweigeteilt, einmal tut man dies, einmal tut man das, einmal hält man sich an das, was Gott sagt, und dann wiederum nicht. Nein, er sagt, heiliget euch in euren Herzen, heiliget eure Herzen, sodass eure Herzen heilig werden, sodass der Heilige Geist, der in euch wohnt, auch in euch wohnen kann, euch motivieren kann. Schauen Sie, das ist unsere Verantwortung. Naht euch zu Gott und dann wird er euch nahe sein. Und wenn das der Fall ist, dann können wir auch unser ganzes Leben in Heiligkeit vollbringen. 1. Timotheus 2 gibt ein weiteres Beispiel. 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 8. Ich sprach ja gerade vom Gebet. Nun, wie beten wir? Selbstsüchtig? 1. Timotheus 2 und Vers 8, ohne Glauben, sagen wir einmal, voller Zweifel. Wir beten zu Gott, dass er uns hilft und wissen gar nicht genau, ob Gott uns überhaupt hört oder wenn wir ihn jetzt um Hilfe bitten, ja, vielleicht hilft er uns, vielleicht auch nicht, man ist sich so unklar, man ist eben wankelmütig, 1. Timotheus 2 und Vers 8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände, ohne Zorn und Zweifel. Beten sie, dass Gott jetzt jemanden da vernichtet, der ihnen Schaden zugefügt hat. Beten sie voller Zweifel, weil sie nicht wissen, ob Gott wirklich ihnen zuhört oder ob wirklich Gott ihnen hilft. Nun, wenn sie sich natürlich von Gott entfernt haben, haben sie allen Grund, sich diese Frage zu stellen. Es geht darum, dass sie sich dann wieder an Gott wenden, sich ihm nahen, sodass sie auch ohne Zorn und Zweifel beten können. Auch wenn sie in einer Situation sind, sagen wir mal, die nicht sehr angenehm ist. Des Menschen Zorn bringt nicht hervor die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie wir lesen. Beten sie zu Gott, dass sie von diesem Zorn befreit werden. Dass er vielleicht die Situation ändert. Dass er ihnen vielleicht zeigt, wie sie die Situation ändern können. Nicht einfach so passiv da rumsitzen, sondern aktiv auch gewisse Dinge tun, die sie tun müssen, um eine solche Situation hinter sich zu lassen. Wir sollen ohne Zorn und Zweifel beten. Und wir sollen unser ganzes Leben in Heiligkeit führen, wenn wir Heilige sein wollen, wenn wir Heilige sind. 2. Korinther Kapitel 1 und in Vers 12. 2. Korinther 1 und Vers 12, denn das ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir, und jetzt lese ich zunächst einmal von der revidierten Lutherbibel, in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes, unser Leben in der Welt geführt haben und das vor allem bei euch. Nun, die revidierte Lutherbibel schreibt hier, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit dies getan haben. Wenn Sie eine Lutherbibel von 1956 haben, die schreibt, dass wir in Heiligkeit und göttlicher Lauterkeit unser Leben in der Welt geführt haben. Also nicht Einfalt, das ist auch irgendwo gar nicht so verständlich, sondern es geht um Heiligkeit. Und Paulus sagt, wir haben dieses gute Gewissen, dass wir in Heiligkeit unser Leben in dieser Welt geführt haben. Schauen Sie, Gott hat uns nicht aus dieser Welt herausgeholt, dass wir jetzt irgendwo in einem Kloster versauern sozusagen. Nein, wir sind in die Welt hineingeführt worden, um der Welt ein Zeugnis zu geben, um der Welt zu zeigen, wie man als ein Christ leben kann und leben soll. Und so sollen wir eben heilig sein und unsträflich innerhalb dieses bösen, von Gott abgetrennten Geschlechtes, sodass wir als wahre Lichter leuchten können. Epheser Kapitel 1, Epheser Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Epheser Kapitel 1 und Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Auf diese Stelle werden wir in der Pfingstpredigt noch eingehen, was das alles hier bedeutet. Mir geht es zunächst einmal darum, dass es hier heißt, wir sollen heilig und unsträflich sein in diesem Leben. Und das bedeutet auch, dass wir Teil des Leibes Jesu Christi sein müssen. Als Heilige müssen wir Teil des heiligen Tempels sein. Und der Leib Jesu Christi ist der heilige Tempel. Und das bedeutet, die Kirche Gottes ist dieser Leib. Und das ist auch sehr wichtig zu begreifen, denn Christus hat mit diesem Leib etwas vor. In Epheser Kapitel 4 lesen wir die Verse 11 und 12. Epheser Kapitel 4 und Vers 11. Es geht hier um den Leib Christi, um die Kirche Gottes. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten oder Pastöre und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Wie geschieht es durch die Predigerschaft, die Gott eingesetzt hat, die uns den Weg Gottes zeigen und weisen und uns auch Ratschläge geben, wenn wir nicht so recht wissen, wie wir jetzt gemäß dem Willen Gottes handeln sollen. Vers 14. damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Wir halten uns fern von diesen falschen Ideen. Natürlich muss man sich auch willens sein, sie fernzuhalten. Wenn man nach wie vor meint, man könnte da die Wahrheit von anderen erkennen, die in keinster Weise von Gott dazu prädestiniert und berufen sind, die Wahrheit zu lehren, dann wird man nach wie vor vom Wind einer jeden Lehre umhergetrieben werden, und zwar durch das Spiel, das trügerische Spiel der Menschen, die uns arglistig verführen mit ihren falschen Ideen. Nein, die Heiligen sollen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, das geschieht in der Kirche durch Gottes ordinierte Predigerschaft. Schauen Sie, wenn Sie ein Heiliger sind, dann sind Sie in Gottes Hand. Wussten Sie das? Dann sind Sie nicht mal ein Spielball des Zufalls, sondern Sie sind in Gottes Hand. Gott beobachtet Sie und Gott weiß genau, was in Ihrem Leben vorgeht. Und Gott weiß auch genau, was er an Versuchungen, an Prüfungen zulassen kann. In 5. Mose 33. Und es geht mir heute schon wieder so, wie es mir häufig geht, wenn ich eine Predigt vorbereite und meine, ach, das packe ich schon innerhalb einer Stunde. Und das werde ich heute in keinster Weise in einer Stunde packen, aber mir ist es auch egal. Ich werde so lange Ihnen diese Stellen mitteilen, bis ich zum Ende gelangt bin. Und das kann noch einige Zeit dauern. In 5. Mose 33 und Vers 3, da lesen wir, wie hat er sein Volk so lieb? Alle Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu seinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Ich hoffe, dass sie heute von den Worten Gottes lernen werden. Sie sind in der Hand Gottes, wenn sie ein Heiliger sind. Gott beobachtet sie, Gott bewahrt sie, Gott beschützt sie, Gott erhält sie. Egal, was geschehen mag in ihrem Leben. Interessant wird auch etwas gesagt in Psalm 4 und Vers 4. Und ich habe das auch in meinem Leben häufig erlebt. Und ich denke, das können Sie auch von sich sagen. Psalm 4 und Vers 4. Kann man sich leicht merken, Psalm 4, 4. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen auf eine wunderbare Weise führt, auf eine vielleicht unerwartete Weise, in gewisser Weise, die man gar nicht irgendwo vor sich gesehen hat, wo man also irgendwie gar nicht weiß, wie will Gott das jetzt anpacken? Ich lebe hier in einer Situation, ich weiß einfach nicht, wie ich aus dieser Situation herauskomme, wie ich das besser machen kann. Aber Gott führt sie in wunderbarer Weise, wenn sie seine Führung anerkennen, wenn sie erkennen, dass Gott sie führt, wenn sie sich seiner Leitung unterordnen. Auch in Psalm 37 und Vers 28 wird etwas gesagt über das Verhältnis der Heiligen zu dem heiligen Gott. Psalm 37 und lesen wir Vers 28. Der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Fühlen Sie sich manchmal verlassen von Gott? Nun, vielleicht deshalb, weil Sie sich von Gott entfernt haben. Aber wenn nicht, dann denken Sie daran, Gott verlässt Sie nicht. Ewiglich werden Sie bewahrt, aber das Geschlecht der Gottlosen wird ausgerottet. Sie wollen nicht zu dem Geschlecht der Gottlosen gehören, dass sie verdorben werden, dass Gott sie verderben wird, wie wir eben gelesen hatten, dass sie ausgerottet werden. Nein, er verlässt sie nicht. Und wenn sie sich heilig erweisen, wenn sie ein heiliges Leben führen, schauen Sie, was da in Psalm 18, die Verse 26 bis 28 gesagt wird. Psalm 18, angefangen Vers 26. Gegen den Heiligen bist du heilig und gegen den Treuen bist du treu. Vers 27. Gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Auch hier wird deutlich gezeigt, der Zusammenhang zwischen heilig sein und Gott und verkehrt sein und Gott. Und machen wir uns nichts vor, meinen wir nicht, dass wir so leben könnten, wie wir wollten, und Gott wird da in keinster Weise irgendwo einschreiten. Schauen Sie, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Er sagt, gegen den Verkehrten bist du verkehrt und stolze Augen wird er erniedrigen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir den Stolz wegtun aus unserem Leben. Wir müssen auch begreifen, dass da wir nun in der Hand Gottes sind, wenn wir Heilige sind, dass wir nicht so zufällig sterben. Sondern wenn wir sterben, weiß Gott genau darum Bescheid und er lässt es zu, aber er ist dem nicht gleichgültig gegenüber. Und so lesen wir im Psalm 116 und Vers 15. Psalm 116 und Vers 15. Da sagt er, der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Und wenn es ein gewaltsamer Tod ist, weil wir durch andere vielleicht in den Tod getrieben werden, von anderen getötet werden, das wiegt sehr schwer bei Gott. Und Gott lässt das nicht ungestraft. Das sollen wir nie meinen. Auch im Psalm 72 und im Vers 14. Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Also wenn es zu einem Tod kommt, das ist wertgeachtet bei Gott. Das Blut der Heiligen wiegt schwer bei Gott. Wir lesen leider, zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 16, dass es noch ein Martyrium der Heiligen geben wird. In Offenbarung Kapitel 16, die Verse 4 bis 7, es wird eine Macht auftauchen in Europa, die die Heiligen verfolgen wird. Und in Offenbarung 16 und Vers 4 wird das sehr deutlich gesagt. Das heißt, der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du bist und der du warst, du Heiliger, die Rede ist von Gott dem Vater und Jesus Christus, dass du dieses Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen und ihr Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind es wert. Mit anderen Worten, es geschieht ihnen recht, es ist eine wahre, gerechte Strafe, die hier erfolgt. Es wird zu einem Martyrium noch kommen. Wir müssen eng zu Gott stehen, damit wir bewahrt werden vor diesem Martyrium, das noch kommen wird. Schauen Sie, wir haben ja kürzlich von diesem geplanten Anschlag gehört, der in Düsseldorf stattfinden sollte durch diese Terroristen. Nun, es ist zum Glück nicht dazu gekommen, aber die Bibel zeigt uns deutlich, dass es solche Dinge geben wird. Wenn Sie den Schutz Gottes nicht haben, Sie hätten zum Beispiel jetzt in dieser Stadt sein können, und wenn es zu diesem Anschlag gekommen wäre, wo diese Terroristen da auch geplant hatten, mit Maschinengewehren und was weiß ich nicht alles, da einfach Leute niederzumähen in der Altstadt, und ich war in Düsseldorf, habe dort studiert, weiß, wie es dort aussieht. Wenn Sie Gottes Schutz nicht haben, Sie könnten ohne weiteres einer von diesen Menschen sein, die dann getötet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie diesen Schutz haben, dass Sie sich Gott nähern, dass Sie nahe zu Gott sind, sodass Sie auf diesen Schutz bauen können, dass er Sie bewahrt vor diesen Dingen. Denn wissen Sie, die Bibel sagt uns auch, dass viele abfallen werden in der Zukunft. Viele werden den Weg der Wahrheit verleugnen, obwohl sie ihn erkannt hatten. Die Liebe wird in vielen erkalten, die göttliche Liebe. Und so sagt uns auch Psalm 12, was geschehen wird. Meinen Sie nicht, dass Sie sich in einer großen Umgebung von zig Millionen von wahren Christen befinden? Das Gegenteil ist der Fall. Psalm 12, die Verse 2 und 3. Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen. Und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug. Sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Die Heiligen haben abgenommen. Es wird nicht mehr viele Heilige geben. Ich glaube, man kann auch sagen, heute gibt es nicht mehr allzu viele Heilige, die wirklich Heilige sind. Die Menschen nehmen Zuflucht zu Lug und Trug und abscheulichen, gräulichen Dingen. Aber die wahren Heiligen, und ich hoffe, dass Sie einer sind oder zu einem werden, die werden den Glauben Christi und die Geduld, seine Geduld, bewahren. Auch in diesen Zeiten der Anfeindung. Offenbarung Kapitel 13 und lesen wir Vers 10. Offenbarung 13 und in Vers 10. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Und wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Selbst in diesen Situationen, selbst wenn man dieses Martyrium vielleicht sogar miterleben muss oder zumindest beobachten kann, selbst wenn man ins Gefängnis geworfen wird, nach wie vor geht es um die Geduld, das geduldige Ausharren auf Gottes Eingreifen und den Glauben. Den Glauben, dass Gott auch in einer solchen Situation gegenwärtig ist, dass er es nicht zulässt, dass wir über unser Vermögen hinaus geprüft werden, dass er in keiner Weise uns verlassen hat. Wenn Sie ein Heiliger sind oder einer werden, dann werden Sie diese Geduld, dann werden Sie diesen Glauben haben. In Offenbarung 14, die Verse 12 bis 13. Wiederum, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben, das heißt hier an Jesus, es sollte heißen Jesu. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes, die nicht meinen, wir könnten jetzt ohne weiteres Kompromisse schließen. Und hier ist der Glaube Jesu. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Nun, die Toten, die in dem Herrn sterben, in denen der Geist Jesu Christi wohnt, wenn sie sterben. Die anderen sind nicht unbedingt selig oder glücklich zu preisen. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Gott vergisst nicht unsere Werke, Gott vergisst nicht unser Leben, Gott vergisst nicht unser heiliges Leben, wenn wir sterben. Schauen Sie, der Tod wird verglichen mit einem ruhenden Schlaf. Nicht, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, davon sagt die Bibel keineswegs irgendetwas. Der Schlaf des Todes wird immer und immer wieder deutlich hervorgehoben in der Bibel, aber auch hin und wieder wird Gott einen dazu bringen, dass er sich zur Ruhe begibt, dass er einschläft, um ihn vor kommendem Unheil zu bewahren. Denn Gott weiß ja, er wird ihn auferwecken im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Er wird zu einem heiligen, unsterblichen Gottwesen verwandelt werden. Jesaja Kapitel 57. Nun, das heißt in keinster Weise, dass man sich selbst das Leben nehmen sollte oder dürfte. Das ist natürlich eine große Sünde. Darum geht es nicht. Aber wir sollen uns bewusst werden, dass wir in der Hand Gottes sind. Und Gott entscheidet, wie wir unser Leben leben und wann unser Leben zu Ende sein soll. Jesaja 57, Vers 1. Der Gerechte ist umgekommen, und niemand ist da, der es zu Herzen nimmt. Und fromme Leute sind hingerafft, und niemand achtet darauf. Ja, der Gerechte ist weggerafft durch die Bosheit und geht zum Frieden ein. Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt sind. Auch in 2. Könige Kapitel 22 lesen wir genau dasselbe. Wir gehen in den Frieden ein, indem wir ruhen, indem wir den Schlaf des Todes schlafen, aus dem wir auferweckt werden zu unserer Zeit. 2. Könige 20 oder vielmehr 22 und Vers 20. 2. Könige 22 und Vers 20. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten das dem Könige. Schauen Sie, manchmal lässt Gott jemanden sterben, um ihn vor kommendem Unheil zu bewahren. In Daniel Kapitel 12 lesen wir Vers 13. Für einen Christen, der es geschafft hat, ist der Tod mit Sicherheit eine Erlösung. Nun, schwer wird es für die, die dann weiter noch leben und dann eben den Geliebten nicht mehr mit sich haben. Das ist klar. In Daniel 12 und Vers 13, da heißt es, du aber, Daniel, gehe hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Er wird in der ersten Auferstehung sein. Nun, wenn wir Heilige sind und wir befinden uns in einer Notsituation, in einer Angstsituation, was sollten wir tun? Was werden wir tun? Als Heilige, was werden wir tun? Werden wir verzweifeln? Werden wir den Glauben verlieren? Werden wir vielleicht sogar zornig werden? Schauen wir uns Psalm 32 an. Was werden wir in einer Zeit der Angst tun? Psalm 32, die Verse 6 bis 7. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet, gar fröhlich rühmen kann. Alle Heiligen werden zu Gott beten zur Zeit der Angst, dass er ihnen hilft. Und sie werden es mit Glauben tun, ohne Zweifel, dass er ihnen helfen wird. Und er wird uns aufrichten. Er ist jemand, der uns in seiner Hand hat. Es besteht kein Grund, Angst zu haben. Angst, was Menschen uns vielleicht tun könnten, wenn wir so leben, wie Gott es von uns erwartet. Gott ist da, der ihnen hilft. Aber es geht nicht nur um Gebet zur Zeit der Angst. Im Psalm 149 wird ein Heiliger auch Folgendes tun. Psalm 149 und Vers 1. Halleluja! Singet dem Herrn ein neues Lied, die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Schauen Sie, die Gemeinde der Heiligen. Es geht nicht nur um den individuellen Christen. Christus sagt uns ja auch, dass wir beten sollen, unser Vater, der du bist im Himmel. Es geht nicht nur um individuelle Christen, es geht um die Gemeinschaft. Es geht um die Tatsache, dass wir Teil sind des heiligen Tempels, der aufgebaut wird zu einem herrlichen Bau, in dem Gott wohnen kann. Er wohnt in ihnen, wenn sie ein Heiliger sind, aber er wohnt auch in seiner heiligen Gemeinde, seiner heiligen Kirche. Und wenn wir Heilige sind, dann werden wir auch wie folgt beschrieben in Psalm 31 und in Vers 24. Psalm 31 und in Vers 24. Liebet den Herrn alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr, vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Wenn wir Heilige sind, dann werden wir Gott lieben. Was ist die Liebe Gottes? Dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, wie wir lesen. Wenn wir Gott lieben, wenn wir Heilige sind, dann werden wir auch andere Heilige lieben. Wir sollen den Nächsten lieben, wie uns selbst, und ganz besonders die Heiligen in Gottes Kirche. Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, die Verse 15 bis 18. Epheser Kapitel 1 und Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Schauen Sie, alles dies gehört zusammen. Wir lieben Gott als Heilige. Wir lieben die Heiligen als Heilige. Und dann werden wir mehr und mehr auch die Erkenntnis erlangen, was für ein unglaubliches Potenzial Gott für uns vorhergesehen hat. Kolosser Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Kolosser Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Wie macht sich diese Liebe bemerkbar? Wenn wir Heilige sind, wie zeigen wir, manifestieren wir die Liebe zu allen Heiligen? Nun, dadurch, dass wir uns der Nöte der Heiligen annehmen, wenn Heilige in Not sind, wenn Heilige unsere Hilfe brauchen. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Man ignoriert das nicht einfach, geht zu seiner Wege, sondern man hilft, wenn man kann. Römer Kapitel 12 und lesen wir Vers 13. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, sagt Paulus hier, und dann sagt er, übt Gastfreundschaft. Und in Römer 12 und Vers 1 wird das auch ein wenig deutlich. Er sagt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist. Und das sei auch vernünftiger Gottesdienst. Wie dienen wir Gott? Indem, dass wir den Nächsten lieben, indem, dass wir uns der Nöte der Heiligen annehmen. Und das kann bedeuten, dass man sich selbst hintanstellt, dass man vielleicht gewisse Dinge, die man gerne tun würde, zunächst einmal nicht tut, um eben anderen helfen zu können. Wir sollen als Gottes Heilige göttliche Charakteristika entwickeln. Dadurch vollenden wir unsere Heiligung. Und in Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15, wird uns das auch deutlich gemacht. Sind Sie ein Heiliger? Wollen Sie ein Heiliger werden? Nun, dann betrachten wir die Voraussetzungen, die Erfordernisse, die damit einhergehen. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, wiederum die Berufung, die Auserwählung, als die Heiligen und Geliebten, was jetzt? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Mit anderen Worten, wenn man eine Situation hat, die man dann bereinigt hat, dann soll man nicht mehr darüber sprechen und anderen nach wie vor dann mitteilen, was da so alles geschehen ist. Nein, darin besteht keine Vergebung. Dann hat man nach wie vor Groll im Herzen anderen gegenüber. Vers 14. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid wie in einem Leibe, nicht individuelles Christentum. Einige, die wollen sich taufen lassen und dann ihrer Wege gehen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Das sind so die Charakteristika, die wir in unserem Leben entwickeln müssen, als Heilige. Aber was ist dann unsere Zukunft? Was wird den Heiligen offenbart? Was ist für die in petto sozusagen? Was geschieht mit denen? Was ist so der Lohn? Was ist so das Potenzial? Daniel Kapitel 7. Schauen Sie, es geht um die Heiligen. Es geht nicht um irgendjemanden. Diese Versprechen gelten für die Heiligen Gottes, die berufen sind, die auserwählt sind, um Heilige zu sein, Heilige zu werden, ihre Heiligung vollenden in diesem Leben. Daniel 7, Vers 18. Was wird hier gesagt? Die Heiligen des Höchsten, die werden das Reich Gottes empfangen und sie werden es immer und ewig besitzen. Sie werden teilhaben am Reich Gottes, sie werden eingehen in die Familie Gottes, denn Gott ist ein Reich, Gott ist eine Familie, die herrscht. Und wir werden teilhaben an dieser Familie Gottes für alle Zeit und Ewigkeit und wir werden herrschen auf Erden, denn Gott wird das Reich, seine Herrschaft hier auf Erden errichten. Und wenn Sie das nicht glauben, dann glauben Sie nicht an das Evangelium vom Reich Gottes. Die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Es wird keinem Menschen gegeben werden. Sie müssen ein Gottwesen sein, um im Reich Gottes sein zu können. Das Reich Gottes wird über Menschen herrschen, aber sie müssen im Reich Gottes sein, um Teil des Reiches Gottes zu sein, um über andere Menschen herrschen zu können. Und es ist wiederum Gott, der uns dazu qualifiziert, der uns dazu tüchtig macht, dieses Erbteil der Heiligen zu erlangen. Aber wir müssen natürlich teilhaben an diesem Prozess. Kolosser Kapitel 1 und Vers 12. Kolosser Kapitel 1 und Vers 12. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Was für eine wunderbare Stelle. Gott hat uns tüchtig gemacht, dass wir das Erbteil der Heiligen, was ein Erbteil im Licht ist, erlangen zu können. Und er hat bereits, wenn wir getauft sind und uns gezeugte Mitglieder seiner Familie gemacht hat, dann hat er uns bereits errettet, Vers 13, von der Macht der Finsternis. Satan hat keine Gewalt mehr über uns, sollte sie nicht haben. Und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir leben bereits jetzt schon unter den Bedingungen des Reiches Gottes. Vers 14, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Schauen Sie, sind wir bereits heute schon in diesem Sinne versetzt worden, das Reich seines Sohnes, herrscht das Reich Gottes bereits jetzt schon über uns in unserem heutigen Leben? Es sollte es tun, wenn wir Heilige Gottes sind. Es ist Gott, der uns tüchtig macht zu dem Erbteil der Heiligen. Und so lesen wir auch in Apostelgeschichte 20 und Vers 32. Apostelgeschichte 20 und Vers 32, was den Heiligen versprochen ist. Was ihnen versprochen ist. Apostelgeschichte 20 und Vers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Gott will allen Heiligen das Erbe geben, das Erbe des Reiches Gottes. Aber sie sind nur dann prädestiniert, dieses Erbe zu erlangen, wenn sie geheiligt sind, wenn sie ein Heiliger sind, wenn sie die Heiligung vollendet haben, wenn sie die Heiligung nicht vernachlässigen und wiederum verlieren. Und schauen Sie, die Heiligen werden im Reich Gottes sein. Sie werden über die Menschen herrschen. Sie werden die Welt richten, wie wir in 1. Korinther lesen, Kapitel 6 und Vers 2. Nun, viele haben eine falsche Vorstellung von dem Richten dieser Welt. Einige sagen, ja, ich will ja nicht über andere herrschen, habe ich gar nicht vor. Wenn man das so sieht, dann hat man eine total falsche Motivation, eine total falsche Aussicht. Denn in 1. Korinther 6 und Vers 2 sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten. Schauen Sie, wenn wir die Welt richten, dann tun wir es aus Liebe, weil wir bereits schon in diesem Leben erfahren haben, was es bedeutet, wenn uns Gott richtet. Schauen Sie, wir richten die Menschen auf den richtigen Weg hin aus. Wir weisen ihnen den richtigen Weg. Wir zeigen ihnen, was es bedeutet, in Liebe zu leben, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Richten kann Ausrichten bedeuten, Leitung, Hinlenkung zur Wahrheit. Es kann aber auch Bestrafung bedeuten. Und die ist wichtig, die ist notwendig. Wenn wir Rebellen haben unter uns, die müssen ihre Strafe erdulden, denn sonst würden sie weiter rebellisch sein. Und im Psalm 149, und das müssen wir begreifen, das verstehen viele auch wiederum nicht. Wenn wir von Gott das Recht erhalten, an anderen die Strafe zu vollstrecken, dann deshalb, weil wir uns in diesem Leben bewährt haben und Gott weiß, wir würden niemals in irgendeiner Form auf ungerechte Weise handeln. Wir würden es immer gleichwohl aus Liebe tun. Aus Liebe zum Nächsten, auch dem, der bestraft werden muss, aber ganz besonders zu denen, die natürlich durch diese falschen Handlungsweisen viel Leid erfahren haben. Im Psalm 149, Vers 5 lesen wir, die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll Gott erheben. Sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, dass sie Vergeltung üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen, das Gericht, wie geschrieben steht, solche Ehre, solches Privileg werden alle seine Heiligen haben. Halleluja. Schauen Sie, es ist ein Privileg Gottes. Gott wird nur seinen Heiligen dieses Privileg anvertrauen, sogar über solche zu herrschen und die Strafe zu verstrecken, die rebellisch sind und sein wollen. Offenbarung spricht davon, dass wir solche sein werden, die Rebellen, so wie tönerne Töpfe zerschlagen werden mit einem eisernen Stab. Es geht darum, wir werden Rebellion unterdrücken. Wir werden nicht zulassen, dass weiter Rebellen da sind, die andere durch ihre Rebellion verführen, sich von Gott abzuwenden und sich dann abzukehren von der Wahrheit. Nun, ich möchte zum Abschluss noch auf eine Stelle aufmerksam machen, die sehr wichtig ist. In 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 14. Denn hier wird ein Potenzial angesprochen. Ich habe heute über Heilige gesprochen, jemand, der heilig ist, der den Heiligen Geist Gottes erlangt hat, nachdem er durch eine gewisse Prozedur gegangen ist, einen Prozess durchlaufen hat. Und dieser Prozess dauert an, auch nach Erhalt des Heiligen Geistes. Man muss die Heiligung vollenden. Aber wie ich sagte, eigentlich beginnt der Prozess ja bereits schon dann, wenn Gott uns den Sinn eröffnet für sein Wort. Denn wir werden durch das Wort Gottes geheiligt. Und in 1. Korinther 7 und Vers 14 wird etwas sehr Interessantes gesagt. Ich beziehe mich hier auf eine Ehesituation. Da heißt es, denn der ungläubige Mann ist geheiligt, durch die Frau. Die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Schauen Sie, eine Situation besteht, wo jemand bekehrt ist in einer Ehe, aber der Ehepartner ist nicht bekehrt, noch nicht bekehrt, ist noch, wie die Bibel sagt, ungläubig. Aber durch den gläubigen Ehepartner hat der in Anführungszeichen ungläubige Ehepartner das Privileg, die Möglichkeit, einen Kontakt aufzurichten mit Gott. Gott hat sich ihm gegenüber auch nicht verschlossen. Die meisten Menschen heute sind abgeschlossen und abgeschieden von Gott. Und in der Pfingstpredigt werden wir darauf eingehen. Das gilt aber nicht für eine Ehesituation. So kann also der ungläubige Ehepartner aufgrund der Tatsache, dass der andere Ehepartner gläubig ist, Zugang haben zu Gott und kann in der Tat auch zu einem Heiligen werden im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Gleiche gilt für Kinder. Wenn nur ein Ehepartner gläubig ist, sind die Kinder heilig, geheiligt, bereits ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Sie können sich an Gott wenden. Gott kann ihnen helfen, wird ihnen helfen, wenn sie sich an Gott wenden. Nun ist es nach wie vor Aufgabe des ungläubigen Ehepartners und auch der Kinder, vor allen Dingen, wenn sie älter geworden sind, dies zu tun. Aber zunächst einmal ist es wichtig, dass die Kinder in der Ermahnung, in der Zucht des Herrn erzogen werden. Das heißt, wenn sie dann alt geworden sind, werden sie auch nicht von diesem Weg lassen. Das ist eine sehr große Verantwortung für die Eltern. Und sagen wir mal, wenn es nur einen gläubigen Elternteil gibt, für diesen gläubigen Elternteil dies zu tun. Es ist sehr wichtig. Er hat eine Verantwortung auch dem ungläubigen Elternteil oder Ehepartner jetzt gegenüber und natürlich auch dem ungläubigen Ehepartner im Hinblick auf die Kinder. Es ist sehr wichtig, dass man diese Voraussetzung auch erkennt, diese Verantwortung, die man als Heiliger hat. Denn es ist die Verantwortung des Heiligen, sich als heilig zu erweisen, auch in der Ehe, auch den Kindern, auch dem ungläubigen Ehepartner gegenüber. Die Frage zu Anfang der Predigt war, sind Sie ein Heiliger? Die Antwort, ich hoffe, ja. Wenn Sie den Heiligen Geist in sich haben, dann ja. Wenn Gottes Geist mit Ihnen wirkt, dann sind Sie auf dem besten Wege, ein Heiliger zu werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. In Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.